angehört. Mein Opa war Soldat, er war in Russland, ist verletzt worden, ist nach Afrika gekommen und hat dort sogar in Gefangenschaft Bekanntschaft gemacht mit Christen, die in der englischen Armee waren, wo sie sich auf einer anderen Ebene begegnet sind. Das waren krasse Geschichten. Auf der einen Seite der Feind, der Deutsche, und die Sieger, die Engländer, und wie sie sich getroffen haben. Und mein Opa hat mir erzählt, dass ein Teil seines Lebens war, dass Gott ihm eine Zusage gemacht hat. Aus Psalm 91, da heißt es: Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Und kurz Zeit später heißt es in dem Psalm dort dann: Wenn auch 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es dich nicht treffen. Und mein Opa hat mir erzählt, das Wort habe ich als von Gott genommen. Und ich habe als kleiner Junge da gesessen und gedacht, oh, ich war da mit dabei, wie mein Opa in Russland war und wie die Kanonen um ihn herumgeflogen sind. Und habe erlebt, wie er dann innerlich dann in Afrika gefangen genommen worden ist und so weiter und so fort. Das war krass. Das hat etwas mit mir gemacht. Ich habe durch meinen Opa gelernt, wie furchtbar der Krieg ist. Ich habe gelernt, wie furchtbar der Nationalsozialismus war. Und habe gelernt, wie mein Gott mit meinem Opa Geschichte schreibt. Und das hat etwas in mir freigesetzt. Ich dachte, wow, cool, mit diesem Gott kann man leben. Und ich möchte heute ein Stück weit auch euch mit hineinnehmen in meine Geschichte. Das ist vielleicht die persönlichste Predigt, die ich je gehalten habe. Ich bin seit 2007 Pastor. Und ich will euch von meinen dunkelsten Stunden erzählen und da auch, wie ich da wieder Hoffnung bekommen habe. Weil das Problem ist, wenn man keine Hoffnung mehr hat, dann sieht man nur noch Dunkel. Dann sieht man nur noch Hoffnungslosigkeit. Dann hört man nur noch die Geschichten von Tod, Depression und Angst. Und deswegen möchte ich heute mit euch über das Thema sprechen, von Wunden zu Wundern. Ich bitte mal dieses Bild, was einfach Hoffnung machen soll. Das ist etwas komplett rasiert, aber dann steht neues Leben. Und so habe ich mich einige Male in meinem Leben geführt. Und warum tue ich das? Warum mache ich das? Warum erzähle ich euch heute davon? Ich möchte das tun, weil ich glaube, wir leben gerade in einer Zeit, in der viele eine innere Krise erleben. Viele junge Menschen erleben das. Das haben Forscher auch auf den Punkt gebracht, die das Sozialverhalten junger Menschen untersucht haben. 1000 junge Menschen sind befragt worden im Alter von 14 bis 29. Und ganz besonders der Russland-Feldzug gegen die Ukraine macht diesen Menschen Sorgen. Der Klimawandel, aber dann auch Sorgen um die Inflation, die soziale Spaltung der Gesellschaft, all das macht Menschen Angst. Und da hat man negative Bilder vor Augen. Da werden Menschen depressiv, da haben sie Angst. Und das ist dann auch so, wenn es dann auch sehr persönlich wird, wenn man dann von einzelnen Schicksalen hört, dann macht das einen betroffen. In meinem Leben war es so, vor kurzer Zeit habe ich bei den Social Media habe ich ein Bild gesehen von dem Torwart von Hannover 96, Robert Enke. Als ich dieses Bild gesehen habe, dieser Mann hat 2009 hat sich das Leben genommen, das hat mich tief getroffen. Der war Hochleistungssportler, aber stand unter einem unfassbar hohen Druck. Und irgendwann hat er diesen Druck nicht mehr ausgehalten. Hat er noch zudem einen Schicksalsschlag erlebt, dass seine junge kleine Tochter mit einem schweren Herzfehler geboren wurde und mit 2 Jahren verstorben ist. Und er ist aus seiner Depression nicht mehr rausgekommen. Und als ich sein Bild wieder sah in den Medien, da hat es mich getroffen innerlich. Und ich habe fast geheult. Ich habe gedacht, warum war keiner da und hat ihn ermutigt? Und ich sage das deshalb, weil ich selber 2000 das erste Mal Depression bekommen habe, im Jahr 2000. Und im Jahre 2002 bin ich zum Studium nach Elster gegangen und 2003 habe ich geheiratet. Ein halbes Jahr später bin ich sehr schwer krank geworden, habe unfassbare körperliche Schmerzen gehabt, weil es gab einen Zahnarztfehler, der ist nicht sofort entdeckt worden und ich habe fast 2 Jahre lang widerlichste Schmerzen gehabt. Immer hier auf der linken Seite, so als wenn mir jemand ein Bügeleisen, ein heißes Bügeleisen ins Gesicht hält, Tag und Nacht. Ich habe am Anfang alle möglichen Schmerzmittel genommen, also was man dann so nimmt, und war bei einem Schmerztherapeuten, der hat dann irgendwann gesagt, Herr Achtermann, das nächste, was wir mit Ihnen machen, wir werden Ihnen eine Morphiumpumpe geben, dann wird das Morphium permanent werden sie es kriegen, damit sie es überhaupt überstehen. War ich bei den besten Spezialisten, damals in der Nähe von Berlin studiert, in Elstal, und da gab es so eine super tolle Ärztin in Ost-Berlin, und da musste ich dann hin und habe dann endlich einen Termin gekriegt nach Monaten, und dann bin ich bei ihr gewesen. Und dann guckt sie mich so an, hat mich untersucht und sagt sie, Herr Achtermann, ich weiß nicht mehr, was ich mit ihm machen soll. Gibt es keine Chance mehr. Und dann musste ich nach Berlin wieder in die Innenstadt zurück, und dort gibt es einen Bahnhof, der heißt Alexanderplatz, das ist eine S-Bahn-Station. Und dann sehe ich einen Zug reinkommen und denke so, spring, es ist vorbei. Engelchen links, nein, das kannst du nicht machen, du bist gerade verheiratet und deine Eltern. Teufelchen rechts, spring, macht einmal, tut es kurz weh und es ist vorbei. Hammer, also unglaublich, ich habe so Schmerzen gehabt und habe keine Hoffnung mehr gesehen. Und habe im späteren Leben nochmal so eine Phase durchgemacht, vor einigen Jahren, wo ich in anderen Umständen war, da war es nicht körperlich, sondern Druck von außen, wo ich gemerkt habe, boah, ich kann nicht mehr. Also es ist ein Leben, was mich persönlich, also eine Perspektive, die mich sehr persönlich betrifft, wo keine Hoffnung mehr da ist, wo man keine positiven Bilder von der Zukunft mehr hat. Ich kann es also nachempfinden, wenn der Blick traurig und ängstlich ist nach vorne, wenn er deprimiert ist und man sagt, ich habe nichts mehr zu geben, keine Körner mehr. Und das ist auch ein Thema unter Christen. Und es ist eben so, dass das Thema Angst, Depressionen in den letzten Jahren massiv zugenommen hat. Die DAK, die Deutsche Krankenkasse, die Deutsche Angestelltenkrankenkasse, die hat einen jährlichen Report rausgegeben und gesagt, hat dort berichtet, dass seit 2013 bis 2023 die Fehltage wegen psychischer Erkrankungen um 50% gestiegen ist. Und eine aktuelle Umfrage in Deutschland aus 2024 hat deutlich gemacht, dass 24% der befragten Personen gaben an, mindestens einmal eine medizinisch diagnostizierte Depression gehabt zu haben. Und 20% haben sie aktuell. Das war 2024. Das bedeutet also, das ist nicht nur ein Thema für ein paar kleine, wenige Leute, sondern es betrifft viele Menschen. Und ich muss zugeben, bis 2000 habe ich damit nie Probleme gehabt. Ich war der absolute Sunnyboy. Mir hat das Glück aus dem Hintern gestrahlt. Und ich habe nie gedacht, wie es sein kann, wenn man Depressionen hat. Ich hätte es nicht vorstellen können. Also ich habe immer gedacht, man muss sich ein bisschen anstrengen oder man ist ein bisschen schwierig. Aber ich kann euch sagen, wenn man das hat, das ist so schrecklich, dass man sich wünscht, man könnte lieber eine Hand abhacken oder irgendwie sowas, dass man das irgendwie, weil man das kann ja mal ja sehen, dass das dann irgendwie schwierig ist. Aber seelischen Schmerz sieht man von außen manchmal nicht. Und was wir in solchen Situationen brauchen, wenn wir dort sind, brauchen wir neue Bilder. Wir brauchen Hoffnung. Wir brauchen Hoffnung, dass wir wieder leben werden. Und das habe ich selber auch erlebt, durch Bibelworte. Das habe ich erlebt durch Schwestern und Brüder, Glaubensgeschwister, die mich immer wieder dahin ausgerichtet haben. Deswegen möchte ich heute Abend auch eine Lanze brechen. Wenn du nichts mit Depressionen zu tun hast, kein Problem, aber vielleicht kannst du jemand sein, der jemanden, der dieses Thema hat oder Angststörung hat, kannst du ihm jemand sein, der ihn dabei unterstützt, den Blick wieder nach vorne zu richten. Einfach dich an seine Seite zu stellen oder an ihre Seite zu stellen und im Namen Jesu sie zu ermutigen, ihnen neue Hoffnung zu geben. Das ist unser Auftrag als Christen. Ich möchte das tun heute, indem ich auf zwei kurze Geschichten eingehe. Das erste ist eine persönliche Geschichte von einem jüdischen Arzt, die mich immer wieder motiviert und fasziniert. Das ist die Geschichte von Viktor Frankl, der Mann, der 1942 als jüdischer Arzt ins KZ gekommen ist und seine komplette Familie verloren hat. Und er hat gesagt, im Leben gibt es immer einen Sinn, sogar im Leid. Sogar im Leid. Sinn können wir immer haben im Leben. Und ich bitte jetzt einmal kurz das Zitat anzublenden. Er hat gesagt, als er aus dem KZ wieder rausgekommen ist, als er befreit worden ist, hat er und mitgekriegt, dass seine ganze Familie tot ist, hat er gesagt, entweder geht man angesichts dieser Umstände hin und nimmt sich einen Strick und hängt sich auf, oder es gibt irgendwelche Ressourcen in einem, die einen davon abhalten. Und das war mein bedingungsloser Glaube an einen letzten Sinn, der uns verborgen sein mag, aber der da ist. Und das ist etwas, wer da sich weiter mit beschäftigen will, ich kann sehr sein Buch empfehlen, seine Biografie, die heißt Trotzdem Ja zum Leben sagen. Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager. Dieser Mann hat für mich auch als Christ ganz, ganz, ganz viel zu sagen gehabt. Der in so einer Situation sagen kann, es gibt noch einen Sinn im Leben. Man kann es vielleicht den Sinn nicht sehen gerade. Aber allein der Glaube, dass es einen Sinn, ein Warum zum Leben gibt, hat mir immer wieder Kraft gegeben. Und auch in der Begleitung von Menschen, wo ich Menschen begleite, versuche ich das immer wieder mit den Menschen zu entfalten. Was ist dein Warum im Leben? Aber dann möchte ich vor allen Dingen auf einen Bibeltext mit euch schauen heute Abend, der so ein bisschen die Blickrichtung klar machen soll, die mir geholfen hat, persönlich auch in meinem Glauben. Und ich möchte euch ermutigen, vielleicht auch eure eigenen Wunden und Verwundungen, die ihr so mit euch rumtragt, anzunehmen und sie zu einem verwundeten Gott zu bringen. Und das schauen wir uns gleich an. Im Alten Testament bei den Propheten heißt es an einer Stelle, in seinen Wunden, nämlich Jesus, in seinen Wunden sind wir geheilt. Darum soll es gehen. Und ich möchte mit euch ein Bild vor die Augen eures Herzens malen, wie ich Jesus erlebt habe, möchte Jesus darin verherrlichen, weil er letztendlich derjenige war, der mir Hoffnung gegeben hat. Und wo ich auch nicht, ich weiß nicht, was vor mir liegt. Es kann sein, dass mir wieder sowas wieder passiert. Ich weiß nicht, welches Leid mir noch bevorsteht, aber ich hoffe, dass ich diesen Blick immer wieder einnehmen kann. Und dass mir dieses Lied, was ich gleich mit euch anschauen will, Mut gibt und dass ihr euch damit hineinnehmen lasst in dieses Lied. Das ist ein ziemlich altes Lied. Das ist ein Lied, das 3000 Jahre alt ist. Also, und in dem alten Liederbuch des Volkes Israel zu finden ist, in den Psalmen. Hier in dieser Gemeinde gab es früher mein rotes Liederbuch. Gibt es das noch? Ja? Okay. Ja. Das war so, die alten Lieder waren im roten Liederbuch drin. Aber manchmal sind da ganz schöne Schätze drin, in diesen alten Liedern. Und das Liederbuch vom Volk Israel, Psalm 22, da möchte ich gleich mit euch reinschauen. Das Lied hat den Titel, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und war es so, dass im hebräischen Texten, da gab es früher keine Nummerierung, sondern man hat Bibel, Lieder und so weiter immer an den ersten Zeilen deutlich gemacht. Das heißt also, wenn ihr das hört, dann ist es klar, dass das ganze Lied gemeint ist. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, wenn man so die erste Zeile eines Liedes hört, dann weiß man, da kommt noch das danach. Ich möchte es mal testen mit euch. Wer von euch kennt das Lied Ein Bett im Kornfeld? Ein Bett im Kornfeld. Ihr wisst, was ich meine, ja? Genauso funktioniert das auch bei dem Psalmen damals. Sehr gut, sehr gut. Ich hätte da noch ein paar andere Lieder hier stehen, aber das lassen wir jetzt mal. Also, wir schauen uns das an, ein Lied, was an ganz entscheidender Geschichte, an ganz entscheidender Stelle in der Menschheitsgeschichte nochmal wieder hochgekommen ist, und zwar 1000 Jahre später. Da hängt Jesus am Kreuz. Er ist total zerfetzt. Seine Hände durchbohrt, eine Dornenkrone auf dem Kopf. Geschlagen und kurz zu seinem Sterben fängt Jesus an zu singen. Es war der Karfreitag. Da heißt es in Matthäus 29, und um die 9. Stunde rief Jesus laut, mit lauter Stimme, Eli, Eli, lama asabtani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es ist also, Jesus stimmt dieses Lied an. Und alle Juden, die darum herum waren, haben eine Ahnung gehabt, das hat eine Bedeutung. Und das möchte ich mit euch entfalten, was das bedeutet, wenn Jesus dieses Lied anfängt zu singen. In seinem schlimmsten Schmerz, in dem Leid, das er für dich und für mich gewählt hat, auszuhalten, drunter zu bleiben und weiterzuleben. Und dann auch für uns zu sterben. Psalm 22, mein Gott, machst du mal mit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schrie, aber meine Hilfe ist fern. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht. Und des Nachts finde ich keine Ruhe. David beschreibt hier also dieses absolute Verlassenheitsgefühl. Er beschreibt, wie er keine Perspektive mehr hat. Existenziell verloren ist. Und das ist die Situation von Jesus. Da ist keine Beziehung zu Gott mehr. Scheinbar. Keine Verbindung mehr zu Gott. Nichts mehr da. Tag und Nacht. Absolute Verzweiflung. Es gab Situationen damals in meinem Studium, wo ich, da bin ich in die Heide gerannt, nachts allein und habe geschrien zum Himmel. Gott, heile mich, bitte. Oder im Alten Testament Elia, der völlig zerfetzt unter einem Ginsterstrauß ist und sagt, Gott, lass mich ja sterben, ich kann nicht mehr. Der Prophet. Das ist eine ehrliche Reflexion über das, was er gerade erlebt. Jesus selbst hat das durchgemacht. Und wenn ich denn in meinem eigenen Leid sitze und hochschaue und sehe, wow, der versteht mich. Der hat es durchgemacht. Der hat es selber mitgemacht. Und dann geht's weiter, Vers 4. Du aber bist heilig, du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hofften auf dich. Hier passiert etwas. Hier passiert etwas in der Blickrichtung des Psalmenbeters, nämlich David, wo er sagt, Gott, du hast doch in der Geschichte schon gewirkt an unseren Vätern. Wir haben einen Gott, der Geschichte geschrieben hat, wo wir hinschauen können in unserem Leid und Hoffnung bekommen können, dass dieser Gott sich nicht verändert hat, dass dieser Gott immer noch der gleiche ist, wo er gesagt hat, ich verändere mich nicht. Ich bin nicht heute so und morgen so. Ich bin unveränderlich. Ihr könnt euch auf mich verlassen. Auch wenn ihr es im Moment gerade nicht erlebt. Ich suche also Orientierung in der Geschichte. Und das war, als ich dort im Studium war. Ich hatte vorher tolle Erfahrungen mit Gott gemacht. Ich habe alles Mögliche an Wundern erlebt auch. Aber in der Situation war das alles wie zwischen den Händen zerbröselt. Und da habe ich einen Punkt gesucht, wo ich sagen kann, da kann ich mich innerlich festmachen. Da habe ich einen Ort gesucht, wo ich mich mit meiner Not festmachen kann. Und das war für mich die intellektuelle Auseinandersetzung auch mit dem Glauben. Wenn der Glaube wahr ist, dann ist das, was an Golgatha passiert, ist für mich geschehen. Und es muss gar kein einziges Wunder mehr passieren, weil das Grab war leer. Das ist sehr, sehr sicher. Da braucht kein einziges Wunder mehr geschehen, wenn ich mich da festmache und jetzt sterben würde, bin ich bei Jesus. Das war am Ende dieses Weges mein Punkt. Und ich sage, ich brauche kein Wunder mehr, Gott. Ich mache mich nur noch an dir fest. Dann in den Versen 12 bis 22, das lese ich nur auszugsweise, heißt es, ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Alle meine Gebeine haben in sich zertrennt. Mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzener Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe. Und meine Zunge klebt mir am Gaumen und du legst mich in des Todes Staub. Das ist die bildhafte Beschreibung von einem Menschen, der körperlich am Ende ist. Körper und Leib gehören ja auch zusammen, Psychosomatik, da kann man jetzt viel drüber sagen. Wenn die Seele krank ist, wirkt sich das auch auf den Körper aus. In Psalm 22, Vers 23, da kommt nochmal eine andere Nuance rein. Ich will deinen Namen kundtun, meinen Brüdern. Ich will dich in der Gemeinde rühmen. Hier richtet David den Blick auf die Zukunft aus. Das, was er in Zukunft wieder erwarten wird. Das Wunder bei ihm beginnt dann eben mit dieser Blickänderung zu sagen, okay, jetzt ist es zwar kaum auszuhalten, aber jetzt ist Karfreitag. Jetzt tut's weh. Jetzt habe ich keine Hoffnung mehr. Aber es wird einen Ostermorgen geben. Es wird eine Auferstehung geben. Das ist nicht das Ende meines Lebens. Und das ist etwas, was mir immer wieder geholfen hat. Manchmal habe ich diese Blickrichtungsveränderung mehrfach am Tag vollziehen müssen. Mehrfach am Tag. Häufig war es meine Frau, die mir den Kopf wieder neu ausgerichtet hat. Du wirst eine Zukunft haben. Es wird wieder gut werden. Oder wenn Freunde da waren, die mit mir zusammen gebetet und geglaubt haben. Vers 28, wir werden gedenken und sich zum Herrn bekehren, alle Enden der Welt und vor ihm in Anbetung, alle Geschlechter der Völker. Denn des Herrn ist das Reich und er herrscht unter den Völkern. Ihn allein werden anbeten, alle Großen und auf Erden. Vor ihm werden die Knie beugen aller, die zum Staub hinabfuhren und ihr Leben nicht konnten erhalten. Hier wird also sogar Lob und Ehre ausgedrückt, dass das wieder am Ende sein soll. Wenn wir diesen Psalm so innerlich ganz schnell durchflogen sind, ihr könnt euch den zu Hause mal in Ruhe anschauen, ich kann jetzt hier keine Bibelarbeit machen, aber wenn man sich das so anschaut, ist dann Perspektivwechsel vom Verlassenheitsgefühl am Kreuz hin zur Hoffnung, hin zu dem, es wird einen Ostermorgen geben. Ich halte das hier durch. Ich halte die Gottverlassenheit durch, weil ich die Hoffnung auf eine Auferstehung habe. Und das immer wieder auch zu glauben und daran sich festzumachen in solchen Situationen, im Leid, in Angst, in Verlust, in Schmerzen. Da kann man dann das auch aushalten, wenn man sich Menschen an die Seite stellt. Wenn Menschen ihre letzten Lebenswege gehen, das habe ich als Pastor häufig gemacht. Gerade in jüngster Vergangenheit. Menschen zu begleiten, auf dem letzten Weg ihres Lebens sind. Wenn ich diese Hoffnung nicht hätte, würde ich das niemals aushalten. Aber ich kann mit den Menschen mitfühlen. Ich kann da sein und mit ihnen diese Hoffnung hochhalten. Jesus ist selbst zerbrochen worden, wie so ein Porzellangefäß. Magst du das Bild mal rein anwerfen, das nächste? Und ist wieder zusammengesetzt worden. Das ist ein schönes Bild dafür. Kintsugi, das ist eine japanische Kunstform, bei der zerbrochene Keramik mit Gold, Silber und Platin repariert wird. Das ist für mich ein schönes Bild dafür, wie Gott wirkt. Aus dem Zerbruch macht er etwas Schönes. Und macht die Ritzen füllt er mit Gold aus. Danach ist es viel kostbarer. Und so möchte ich das einfach als Bild nehmen dafür, dass aus diesem Zerbruch, aus diesem Elend etwas Schönes werden kann. Dass aus diesem Heilungsprozess eine Transformation werden kann, von der andere Menschen auch etwas haben können. Hoffnung und Neuanfang. Dass wir Menschen sein können, die das in dieser Generation auch prägen können. Hoffnungsträger sein können, weil wir eben miteinander an diesen Gott glauben, der mit uns mitleidet, der etwas verstanden hat von Schmerzen, Leid und der uns neues Leben schenkt. Ich musste bei der Vorbereitung an dieses Gottesdienst an den Namensgeber gewissermaßen dieses Gottesdienstes denken, Flanders. Wer von euch kennt die Simpsons noch? Das sind nicht mehr ganz so viele, habe ich mir gedacht. Aber das ist ja, da kommt es ja her. Da gab es einen frommen Nachbarn, Ned Flanders hieß der. Der war ziemlich skurril, bisschen schrullig, aber der war wirklich nett. Und der war wirklich fromm. Und wenn ich mir so vorstelle, ich dachte, hey, wenn hier so 200 oder 300 Flanders sitzen, seid ihr vielleicht auch mal hier und da ein bisschen skurril und verrückt und so, aber vielleicht können wir für unsere Nachbarn, für unsere Freunde in der Schule jemand sein, der eben diese Menschen mit Hoffnung in Verbindung bringt, die wir wirklich in uns tragen dürfen. Das ist wieder cool, dass hier in Remels und in wo auch immer ihr herkommt, kommt ja nicht alle nur aus Remels, dass ihr dort Hoffnungsträger werden könnt. Dass Menschen durch euch eine Gottesbegegnung haben können. Das habe ich erlebt, dass Menschen sich mir an die Seite gestellt haben, im Namen Jesu mich mit durchgetragen haben. So ähnlich wie dieser Mensch, der verletzt war und wo er vier Freunde hatte, die ihn zu Jesus getragen haben, als da kein Glaube mehr war. Und das wünsche ich mir für euch, dass ihr das leben könnt, was Jesus gesagt hat in der Endzeitrede. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich mitgenommen. Ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Im Leid und in der Not können wir vielleicht ein ermutigendes Wort geben, vielleicht ein Glas Wasser reichen, jemanden einladen oder einfach nur ein offenes Ohr schenken. Das ist für diejenigen, die in Angst und Depression Schwierigkeiten stecken, häufig sehr viel wert. Und damit könnt ihr Leid teilen, Tränen abwischen und Menschen ermutigen, den nächsten Schritt zu machen, auch wenn die Dunkelheit nicht sofort weg ist. In meinem Leben gab es damals eine Freundin, die ist mit mir zum Psychiater gegangen, weil ich mich nicht getraut habe. Die gesagt, komm Jan, ich gehe mit dir mit. Ich gehe mit dir zum Arzt. Ich kann dich selber nicht unterstützen, aber ich gehe mit dir mit. Vielleicht können wir so etwas sein, Hoffnungsträger in dieser Welt, wo wir Hoffnung brauchen. Peter Kusmitsch hat gesagt, Hoffnung ist die Fähigkeit, die Musik der Zukunft zu hören und Glaube ist der Mut, in der Gegenwart danach zu tanzen.